Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal zur richtigen Zeit im richtigen Sender, Radio X Hörerfenster mit Greenpeace Frankfurt. Schönes, gutes neues Jahr noch, darf man glaube ich bis heute noch sagen. Dann, ja, sage ich jedes Jahr, dann ist es abgedroschen und alt, schon wieder altbekannt. Wir machen heute einen Jahresrückblick und eine Jahresvorausschau. Jahresrückblick ist bei uns eigentlich immer erst im Januar, weil ich irgendwo unterschwellig immer hoffe, dass in den letzten Tagen des alten Jahres jemand die Welt noch vom Kopf auf die Füße stellt. Aber nun gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir werden ein bisschen in die Glaskugel gucken, was bei uns 2017 ansteht. Und da habe ich zwei Prophetinnen bei mir im Studio. Das ist einmal die Anita Vogt, die bei uns die TTIP-CETA-TISA AG bearbeitet. Hallo Anita.
Hallo.
Und die Ingrid Ahrens, die bei uns für die Meeres AG zuständig ist. Hallo Ingrid.
Hallo,
Das war jetzt die Verschwörungsstimme mit der Zukunftsprognose. Okay, Anita, wir fangen mit dir an. Wir haben einiges vor heute, weil es hat sich viel getan im 2016. Wir waren sehr aktiv und wir werden auch in 2017 wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Vor allem TTIP, CETA, TISA waren natürlich sehr umfangreiche Arbeiten, die wir da erledigt haben. Was ist alles da passiert?
Oh, da ist eine ganze Menge passiert. Und gerade 2016 war ein wirklich turbulentes, aber auch aufregendes und spannendes Jahr. Wir haben ja TTIP vor allen Dingen es geschafft, in den letzten 2, 3 Jahren in die Öffentlichkeit zu bringen. CETA haben wir auch rausgeholt, weil CETA ein ganz wichtiges und dringendes Thema ist. Und TISA ist noch nicht so bekannt, da müssen wir uns noch ein bisschen bemühen. Aber das sind drei Freihandelsabkommen, die ja es in sich haben, im negativen Sinn.
Also ganz kurz, TTIP ist das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der USA, CETA, das noch verhandelt wird, beziehungsweise im Moment eher, aber da war schon noch was dazu sagen. CETA ist zwischen der EU und Kanada, das ist ausverhandelt, in der Ratifizierungsphase, und TISA ist ein Dienstleistungsabkommen, wo eben viele Staaten dann beteiligt sind. Wie ist denn der aktuelle Stand bei diesen, ja, TTIP, CETA, TISA?
Ja, wie du schon sagtest, TTIP ruht im Moment. Trump sagt, er möchte es nicht. Müssen wir mal sehen, ob er bei seiner Meinung bleibt, weil wir haben ihn ja schon kennengelernt, dass er oft seine Meinung geändert hat.
Auf Twitter.
Ja, nur auf Twitter. Dann CETA ist ja kurz davor, vorläufig in Kraft zu treten. Das heißt, das wird wahrscheinlich Mitte Februar entschieden. Und es sieht fast so aus, als würden sie es tatsächlich vorläufig in Kraft treten lassen. Davon dürfen wir uns aber nicht, ja. Also wir haben immer noch Chance, dass es trotzdem nicht ratifiziert wird. Wenn nur ein Land sagt, es ratifiziert nicht, wird diese Vorläufigkeit beendet und es wird niemals in Kraft treten. Und was wir jetzt auch noch tun können, es natürlich versuchen immer noch zu verhindern, weil CETA hat so viele Gemeinheiten, ich werde nachher von einer erzählen, in sich, dass es Sinn macht, alles zu tun, was wir tun können, um es zu verhindern. TISA ist ja ein bisschen weniger bekannt. Da,
Wird ein neues Betätigungsfeld?
ja, das, da werden wir, das ist dann der Ausblick 2017. Also da werden wir nicht nur TTIP versuchen weiter zu verhindern, CETA, das wenigstens vertraglich, dass es nicht so, ja, besser ausfällt, wie von den Konzernen erhofft oder für sie schlechter ausfällt. Und die TISA ist ein Dienstleistungsabkommen mit über 50 Ländern, also inklusive den europäischen Ländern. Und da geht es eigentlich eher darum, dass die sogenannte Daseinsvorsorge ja privatisiert wird und nicht mehr umkehrbar gemacht werden darf, diese
Also
Privatisierung.
Daseinsvorsorge sind alle so öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitswesen, Personennahverkehr, Schule.
Genau, alles, was wir im Grundgesetz im Grunde genommen stehen haben, das ist Straßenbau, das ist, wie du sagst, Schule, Universitäten, Ausbildung, das sind die ganzen Verkehrswege, das war eigentlich früher auch die Post, die ist ja, naja, wissen wir ja, schon privatisiert oder teilweise privatisiert. Das sind aber auch dazu gehören solche Dinge, dass eine Stadt sagt, ich führe ein Schwimmbad, Ja, alles, was sie so uns anbietet, Wasser, Strom, Netze, all das sind öffentliche Dasein, gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Auch kommunale Krankenhäuser, städtische Krankenhäuser und Altenheime, Kindergärten. Also das ist alles, was die Stadt anbieten kann. Und das soll, ich sag mal, es gibt sehr viel Geld, was im Umlauf ist, was die Leute gerne anlegen möchten. Und da ist dieser Teil nochmal ein großer Teil, wo man Geld anlegen kann, wo man gerne Geschäfte machen möchte. Und deswegen sind die Konzerne so sehr auf diese Dienstleistungen aus und hoffen, es mit TTIP, aber auch in CETA und vor allem in TISA darüber zu erreichen. Aber jetzt wollte ich eigentlich hier gar nicht so sehr viel von TISA erzählen. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben.
Ja, genau. Wollte ich gerade drauf zurückkommen.
Wir hatten letztes Jahr ja den TTIP Leak und auch den TISA Leak, der leider in der Öffentlichkeit nicht so bekannt wurde. Da, das war, also von der Öffentlichkeitsarbeit her war das schon mal ganz wichtig, dass wir ja einfach die Bevölkerung informieren konnten. Dann haben wir natürlich Infostände aufgebaut und Diskussionsrunden hier in Frankfurt organisiert. Zusammen auch mit dem Bündnis gegen TTIP, CETA, TISA, in Zusammenarbeit haben wir auch Infostände gemacht. Wir haben die größte Demonstration seit den 80ern hier im Oktober auf die Beine gestellt gegen CETA mit immerhin 50.000 Menschen, die wirklich friedlich demonstrierten mit sehr vielen Ideen.
September war das, 17. September.
17. September, Entschuldigung, ja, Oktober war letztes Jahr, hatten wir
genau,
auch eine.
Genau.
Die war nicht ganz so groß.
Die Jahre gehen im Flug.
Ja. Aber ich würde jetzt noch mal ganz gerne auf CETA kommen und warum es uns so wichtig ist, dass wir CETA verhindern wollen. Bei den Freihandelsabkommen hat es eigentlich gar keine Bedeutung, welches Land über höhere Standards verfügt. Da das Ziel dieser Abkommen ist, über ISDS, also über diese, diese Schiedsgerichtsverfahren und den behördlichen Kooperationen auch, sollen auf beiden Seiten störende Standards gesenkt werden, also für die Konzerne, die stören, oder dass die höchstens auf dem vorhandenen Niveau gehalten werden. Es soll keine Verbesserungen mehr geben. Das heißt, für Umwelt, für Soziales, das ist das, was erreicht werden soll, was der Sinn dieser Verträge sind. Und da gehört natürlich die Privatisierung dazu. Da haben wir ja eben schon mal kurz gesprochen mit der Daseinsvorsorge. Und da gibt es eine sogenannte Sperrklinkenklausel, auch Ratchet-Klausel genannt. Und die steht jetzt zum Beispiel im CETA, in dem Vertrag, in ganz vielen Stellen ist die versteckt in den Kapiteln untergebracht. Und zwar so, dass man manchmal genauer lesen muss, um zu verstehen, was die überhaupt meinen. Da ist zum Beispiel eine positiv klingende Erlaubnis in 1c im ersten Anhang und diese aufgeführten Gesetzen und Maßnahmen, dass man die ändern darf. Aber diese Änderungen sind nur in einer Richtung erlaubt, nämlich nur in Richtung zur weiteren Liberalisierung. Das steht aber so deutlich gar nicht drin. Und eine Rücknahme von einmal privatisierten Bereichen ist dann nicht mehr möglich. Selbst dann nicht, wenn sich die Privatisierung als ein großer Fehler herausstellen sollte. Also ich sag mal, die Wasserqualität wird schlechter und wird teurer. Man investiert wird von Seiten des Konzerns, der das übernommen hat, nicht. Und man sagt, um Gottes Willen, das wollen wir wieder rückgängig machen. Dann ist das nicht mehr möglich. Ja, das wollen diese Verträge verhindern. Außer natürlich, die andere Seite ist damit einverstanden. Beziehungsweise es gibt keinen privaten Konzern, der das übernehmen will. Das heißt, wenn kein Gewinn zu machen ist, lassen Sie die Finger davon. Das dürfen wir dann mit unseren Steuermitteln weiterhin finanzieren. Aber das, wo wir auch einen Vorteil von hätten, haben wir als Bürger dann nicht mehr.
Ja, die große Gefahr sehe ich eben darin, dass eben Gebiete, die nicht so, wie du das ja gesagt hast, finanziell attraktiv sind, eben dann aus der Versorgung rausfallen. Und dann, was passiert dann? Wir kommen jetzt schon ein bisschen zum Ende von deinem Blog. Was steht denn ganz kurz in 2017 an?
Also ich wollte jetzt nochmal sagen, dass wir, das fand ich einfach nochmal ganz wichtig, dass uns das klar ist, dass mit diesem CETA-Vertrag, dass wir TTIP durch die Hintertür Kanada bekommen, weil alle großen Konzerne der USA auch in Kanada vertreten sind und die erhalten über diesen Weg ungehinderten Zugang zu Europas Märkten ohne sich selbst öffnen zu müssen. Das heißt, sie können ihres Buy America, das heißt ihre eigenen Sachen behalten, haben aber trotzdem durch Kanada den Vorteil, dass sie den europäischen Markt einnehmen oder mit benutzen können. Jo, und da würde ich erst mal sagen, das ist nämlich, was machen wir 2017? Und das ist etwas, dass wir hoffen, also das schafft Greenpeace alleine nicht oder all die anderen Bündnismitglieder, sondern das geht nur, wenn eine breite Öffentlichkeit ganz klar mit den Politikern spricht, Diskussionen über TTIP, CETA und TISA unbedingt weiterverfolgt und das Wahljahr 2017 auch wirklich dazu nutzt, sie in die Pflicht zu nehmen, für uns Bürger da zu sein und nicht für die großen Konzerne, auch wenn die Lobbyisten täglich an ihrem Tisch sitzen. Und jetzt, das heißt, wir werden weiter informieren, wir werden weiter Stände machen. Das wird auch zum Teil über Radio X, werden wir das dann bekannt geben.
Genau. Und es wird auch Informationsveranstaltungen geben, die ja auch im 2016 stattgefunden haben. Wenn du jetzt nichts mehr ganz Wichtiges hast, würde ich
eine Sache noch. Ich werbe noch für die Demo. Wir haben es satt. Jetzt am Samstag in Berlin am 21. Und wer da noch gerne mitfahren möchte, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Demo, der kann entweder beim BUND auf die Seiten gehen. Da gibt es einen Bus, den sie organisiert haben. Da sind noch Plätze frei. Oder mit dem Zug nach Berlin fahren. Und ich freue mich über jeden, den ich da aus Frankfurt vielleicht kenne oder so. Oder
also
aus
das,
der
ist,
Gegend
das ist eine Demonstration, ist. Auf die wollte ich am Schluss nochmal hinweisen, kann man aber jetzt schon machen, die im Rahmen der Grünen Woche stattfindet jedes Jahr. Die ist ja diese Lebensmittel-Landwirtschaftsmesse in Berlin gerade. Und da gibt es jedes Jahr diese Wir haben eine Satt-Demonstration für eine gesunde Ernährung gegen Massentierhaltung, bäuerliche Landwirtschaft, keine Gentechnik und auch TTIP, CETA und TISA. Anita, vielen Dank für dich und du musst jetzt wieder los. Viel Spaß noch.
Otto, ich danke dir.
Okay. Inge, gleich Staffelübergabe an dich. Die Meere waren in letzter Zeit öfter mal Thema bei uns in der Sendung. Ging um Plastikmüll und was hast du denn alles so zu erzählen aus 2016?
Ja, also ganz kurz eben, ich habe schon gesehen, also wir haben wieder irgendwie viele Themen und so leider so wenig Zeit. Nur ganz kurz eben zum Walfang. Wie ihr ja alle wisst, sicherlich sind die Japaner immer noch am Walfang beteiligt. Norwegen und Island sind auch noch dabei. Und was jetzt eben sehr positiv ist, also Island haben für die Wahlsaison 2016 keine Wale mehr gefangen und sind sozusagen ausgeschieden. Es bleiben jetzt nur noch Norwegen und Japan. Und es gab jetzt eine internationale Walfangkonferenz und da wurde eben eine Resolution beschlossen, die eben den wo eben der IWC stärker an dem wissenschaftlichen Walfang beteiligt ist. Damit will er verhindern, dass Staaten wie bisher den wissenschaftlichen Walfang selbst sich die Genehmigung ausstellen können, was eben Japan bisher gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist Japan also weiterhin stur dabei und will den Walfang fortführen und so wurden auch im letzten Jahr 330 Zwergwale gefangen, wobei davon auch noch 200 trächtige Kälber dabei waren. Also ganz schlimme Sache. Wir bleiben weiter dran und ich denke, wir werden auch in diesem Jahr noch Infostände in Frankfurt dazu machen, denn es kann nicht sein, dass das mit dem Walfang weitergeführt wird, wobei die Japaner ja auch das subventionieren müssen, also eigentlich die Bevölkerung das finanziert und das kann nicht sein. So,
ja, großes Thema war und wird die Plastikmüllkampagne sein.
Genau.
Worum geht es da in zwei, drei Sätzen? Was ist passiert? Was wird passieren?
Ja, also wir hatten im letzten Jahr eine große Veranstaltung und zwar war die Beluga 2 hier, 3 Tage in Frankfurt und da wurde folgendes.
Das ist unser Kampagnenschiff.
Ja, genau, unser Kampagnenschiff. Was ich euch sehr ans Herz legen kann übrigens, also die Reise des Plastiklöffels dauert nur 5 Minuten, ist sehr eindrucksvoll, sollte man sich auf alle Fälle angucken. Findet ihr im Netz unter Greenpeace Plastiklöffel.
Also www.greenpeace.de und dann /Plastiklöffel.
Ja, so. Okay. Also ihr braucht nur Plastiklöffel eingeben, dann kommt das sofort. Und das Problem ist eben beim Plastik ja, also dass die Industrie weltweit 100 Millionen Tonnen Plastik herstellt und in weniger als 5 Minuten zum Beispiel die To-Go-Becher schon wieder im Müll gewandert sind. 300 Becher zum Beispiel in einer Stunde werden in den
Bezieht
Müll gewandelt.
Bezieht sich das eigentlich nur auf diese Coffee to go oder gibt es, ich meine, es gibt ja andere to go Becher.
Ja, genau. Also es bezieht sich, soweit ich in unseren Unterlagen gelesen habe, nur lediglich auf diese to go Becher. Also es gibt ja möglich, es gibt ja alles in Plastik. Man kann alle Nahrungsmittel jetzt sich in Plastikverpackungen holen und eben alles to go auf der Straße vor sich hin müffeln und dann das dann gleich wieder in den Müll werfen. Wenn das schon so ist, dass man das in den Müll werft, dann bitte wirklich in die Müllcontainer werfen und nicht irgendwo achtlos auf der Straße liegen lassen. Denn das ist das große Problem, dass eben der ganze Müll, der nicht richtig entsorgt wird, eben in die Flüsse geleitet wird und dadurch dann eben in die Meere kommt. Und dann haben wir das Problem mit den Müllstrudeln, wobei es ja 5 Stunden gibt, die unheimlich groß sind und der größte eben so groß, zweimal so groß wie Europa. Und ja, das ist eben ein Riesenproblem, was wir da haben. Und da werden wir auch in diesem Jahr noch weiter dran arbeiten. Wie gesagt, der Unterschied ist einmal, gibt es normale Plastik wie Plastikeimer und große oder Netze und aus der Fischerei eben ganz viele Sachen. Und was das größte Problem ist, ist eigentlich das Mikroplastik, was eben überall vorkommt und was man auf den ersten Blick gar nicht so schnell erkennen kann. Und unsere Kampagne, auch die wir in diesem Jahr machen, also in 2017, wird sich zum größten Teil auch um Mikroplastik drehen, weil es ist überall drin. Es ist in allen Duschmitteln, es ist in ganz, ganz vielen Kosmetika und wir verteilen dann auch kleine Kärtchen, auf denen ihr genau erkennen könnt, welche Bezeichnungen sich hinter Plastik verbergen, sodass ihr gucken könnt, wenn ihr irgendwo in den Geschäften seid und Duschmittel kaufen wollt zum Beispiel, dass ihr seht, welche Duschmittel ihr wirklich kaufen könnt, wo keine Plastikteilchen drin sind. Natürlich Naturprodukte in erster Linie sind das. Und wir werden auch verteilen, ich habe hier gerade mal so einen Flyer, der heißt Plastik abschminken. Und in dem Flyer sind ein paar Rezepte drin, wie man sich eben auch Kosmetika selber anrühren kann. Also Kaffee-Gesichtspeeling zum Beispiel, hört sich ganz lecker an. Frische Feuchtigkeitsmaske mit Banane oder Avocado. Also ein ganz kleiner Tipp immer drin. Und ja, also unser nächster Stand kommt vorbei.
Ist das eine Greenpeace-Broschüre?
Ja, ist eine Greenpeace-Broschüre. Okay. Kommt vorbei, holt ihr euch ab. Und genau, das wollte ich noch sagen. Und dann sage ich euch nur noch mal eben, wir haben auch eine Checkliste erstellt, wo eben die wichtigsten Sachen aufgeführt sind, wie ihr Plastik vermeiden könnt oder es in Grenzen haltet. Also zum einen selber die Verantwortung tragen, das heißt, mit Korb oder Rucksack oder Tragetasche anstatt eine Plastiktüte, dann die Dinge auch teilweise, also ja, immer so eine Tasche dabei haben, Trinkflaschen aus Edelstahl oder Glas anstatt Einweg, dann schauen, dass ihr eben diese verschweißten Gurken und Tomaten und so weiter möglichst nicht nehmt, sondern eher Sachen, die eben noch nicht verpackt sind und dann ja, vielleicht auch mal selbst zupacken. Also wenn ihr irgendwo an Flüssen oder Stränden oder so ein Plastikteilchen seht, nehmt das einfach mit und steckt es in den nächsten Mülleimer. Die stehen ja überall rum. Also das wäre super toll. Und dann noch am Ende, also entspannt genießen mit einer Tasse oder mit einer Tasse Kaffee und sich 10 Minuten hinsetzen anstatt
dafür
so ein Coffee to go.
Dafür plädieren wir immer, setzt euch hin zum Kaffee trinken, ja. Ist viel gemütlicher, entspannender.
So, ja, genau. So, jetzt habe ich es ganz schnell runtergerappelt.
Nein, das muss nicht sein. Okay. Wir haben noch 1-2 Minuten, hast du noch gut. Zeit. Ihr habt schon, also dieses Thema Plastikmüll wird uns auf jeden Fall dieses Jahr 2017 weiter beschäftigen. Ist ein Hinweis darauf, dass die Kampagnen, die Greenpeace startet, immer sehr langwierig sind. Manchmal leider, manchmal gut, wie man es jetzt auch immer betrachten möge. Ihr werdet im Februar nochmal einen Stand zu dem Thema machen. Da gibt es ja schon genauere Daten.
Also wahrscheinlich in der letzten Februarwoche. Wir müssen einfach mal gucken, wenn das Wetter jetzt ganz, ganz schlecht ist, also sehr kalt, dann werden wir es nicht machen, weil natürlich die Leute dann auch gar keine Lust haben, so lange an einem Stand stehen zu bleiben und sich mit uns großartig zu unterhalten. Aber wir werden es rechtzeitig bekannt geben. Und außerdem sammeln wir auch noch Unterschriften. Also es ist ja wieder so, dass die Umweltministerin Barbara Hendricks immer noch Unterschriften entgegennimmt. Und zwar ist sie ja dafür verantwortlich, dass ein Verbot gegen Plastikmaterial überhaupt mal an die Industrie herangetragen wird. Denn es ist ein leichtes von der Industrie, von der Plastikproduktion Abstand zu nehmen. Und wenn ihr dann da unterschreiben würdet, wäre das super. Aber bei kaltem Wetter natürlich, da friert der Kuli dann ein.
Genau. Also die genauen Daten findet ihr auch immer, das werde ich auch nachher nochmal sagen, findet ihr auch immer auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Da gibt es eine Termine-Spalte, wo auch solche Veranstaltungen angekündigt werden. Zu der Sache mit dem Verpacken, Einkaufen, wie auch immer, gibt es einen Hinweis, möchte ich machen. Es soll auf der Bergerstraße in der Nähe vom Merianplatz jetzt ein Geschäft öffnen, das heißt, glaube ich, genau.
Unverpackt, ne?
Ich meine Kram genau, wer da genau.
Ja, genau, aber genau unter dem Label eben unverpackt.
Ja, genau.
Genau, weil da eben alle Produkte angeboten werden, die also nicht verpackt sind. Und das wäre natürlich super, wenn ihr da hingehen würdet, dann unterstützt ihr gleich dieses Geschäftsmodell und vielleicht lernt das eine oder andere Geschäft dann eben auch, wie man auch da seine Produkte an den Kunden bringen kann.
Also ganz genau, wann das aufmacht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das nur mal so am Rande in der Presse mitbekommen. Könnt euch darüber informieren, da gibt es sicher genügend Hinweise drauf. Ja, Ingrid, glaub, vielen Dank jetzt mal auch für dich. Und ja, wir werden sicher im Laufe des Jahres weiterhin noch Sendungen zum Thema Meere und so weiter machen.
Ja, genau. Ich freue mich auf euch, wenn ihr an den Stand kommt.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio X im Hörfenster Greenpeace Frankfurt. Meine beiden Damen, Unterstützerinnen, haben mich jetzt verlassen. Jetzt geht's weiter hier von mir im Studio, beziehungsweise der nächste Beitrag ist, sofern ich das den USB zum Laufen bekomme, ist von unserer Yvonne Puder. Sie ist bei uns für die Lebensmittel, Landwirtschaft, Chemie AG zuständig und ihren Beitrag habe ich vor der Sendung aufgezeichnet, weil sie nicht so viel Zeit hat. Mal gucken, ob es funktioniert. Yvonne, du bist bei uns zuständig für die Lebensmittel, Landwirtschaft und Chemie AG. Was hat denn Greenpeace Frankfurt im zurückliegenden Jahr 2016 in diesen Bereichen, welche Themen haben wir da bearbeitet?
Also wir haben unter anderem Infoaktionen gegen Glyphosat gemacht und auch generell gegen Pestizide, die sich dann auch speziell auf Bau- und Gartenmärkten gerichtet hat und auch generell allgemein Infostände zu Pestizide. Und dann ging es auch nochmal um eine Befragung, die durchgeführt worden ist, wo die größten Supermarktketten eine Art Fragebogen ausgefüllt haben und es wurde auch bewertet und des letzten Jahres im Herbst kam dann auch das Ergebnis. Zumindest wurde es dann auch veröffentlicht.
Welche weiteren Themen haben wir denn so sonst noch bearbeitet, außer dieser Pestizid-Thematik, die wir nachher ein bisschen ausführlicher noch drauf eingehen wollen? Wir wollen hier jetzt mal einen kurzen Abriss geben über das, was war und zwei, drei Themen vielleicht ein bisschen exemplarisch, ein bisschen mehr Informationen liefern, einfach ein bisschen Überblick geben den Leuten, wie wir aktiv waren, was wir machen.
Also noch im Bereich Chemie gab es halt speziell noch diese Repair-Cafés, wo es darum ging, ein Smartphone zu reparieren. Das lief dann 2016 ganz frisch als Kampagne an. Und natürlich auch schon wie die vergangenen Jahre haben wir wieder Aktionen und Kleidertauschpartys durchgeführt. Es gibt diese Detox-Aktion, die sich darauf fokussiert, dass die großen Textilproduzenten die Produktion der Kleidung sozusagen ohne Gifte durchführt, dass sämtliche Produktionsschritte ohne Gifte und natürlich auch unter sämtlichen ökologischen Standards durchgeführt werden und auch natürlich auch ökonomisch. Und
das bezog sich dann hauptsächlich auf Outdoor-Kleidung oder?
Das war nochmal speziell gesondert auch für Outdoor-Kleidung, aber auch allgemein gibt es die Detox-Kampagne für allgemeine große Textilhandelsketten, eben wie die bekannten wie C&A und H&M. Also es gibt ja auch ein Commitment, was unterschrieben wird von den großen Textilunternehmen und da ist eine Art Punkteplan und Zeitplan und die verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, dass sie diesen Zeitplan auch einhalten möchten und schrittweise die Textilproduktion entgiften und unter diesen ökonomischen, ökologischen Standards, die Greenpeace vorher festgelegt hat mit den Unternehmen.
Ich greife jetzt mal zwei, drei Sachen raus aus diesem ganzen Blog. Es waren auch noch ein paar andere Sachen, die wir gemacht haben. Die Bienenschutzkampagne, die läuft ja schon eine längere Zeit. Es war jetzt nicht nur 2016, wird sich auch zeigen im Laufe der Sendung, dass die Themen, die wir aufgreifen, sehr oft einen langen, sehr langen Atem erforderlich machen. Worum geht es denn bei dieser Bienenschutzkampagne, bei diesem Pestizidverzicht?
Also wir haben ja besonders die Bau- und Gartenmärkte herausgegriffen und uns darauf fokussiert. Vorher wurden Recherchen durchgeführt, welche Art Produkte die Gartensender anbieten, weil das sich auch für Privatkunden richtet und Privatkunden so wie auch Landwirte teilweise, dass sich da vielleicht dort nach dem Motto viel hilft viel, vielleicht auch dann das etwas falsch anwenden und auch generell man das vielleicht nicht so einschätzen kann und man weiß auch genau nicht, was die Kürzel heißen, wie B1 und B4, dass das die Gefahren, ein Gefahrenzeichen ist, wie gefährlich es für Bienen wirkt, also wie giftig es für Bienen
ist. Also da gibt es so eine Art Ranking, je nachdem, je höher die Zahl, umso gefährlicher für die Bienen das Ganze. Weshalb eigentlich die Fokussierung auf die Bau- und Gartenmärkte?
Weil dort im Prinzip für die Privatkunden, für viele Hobbygärtner und für vielleicht auch für kleinere Unternehmer, dann dort die Quelle ist dieser Herbizide oder generell auch für Insektizide. Und diese Insektizide enthalten dann eben diese bienengefährlichen und chemisch-synthetischen Pestizide, die dann eben dazu führen, dass viele Bienen sterben. Wir brauchen ja die Bienen allgemein zur Bestäubung und Befruchtung sozusagen. Und natürlich nicht nur Bienen, sondern auch Bodenlebewesen sind davon betroffen. Oder auch, natürlich gibt es auch die Anreicherung generell im Boden, dann auf die anderen Lebewesen, über die Nahrungsketten, wo es am Ende bei uns landet sozusagen, diese Gifte.
Also diese Stoßrichtung auf die Bau- und Gartenmärkte war dann eben, weil eben auch Privatleute für den eigenen Garten einiges von diesen Pestiziden einsetzen, sind so die Zahl, die ich jetzt irgendwo aufgegriffen habe, was sind es auch rund 500 Tonnen Pestizidwirkstoffe, die da privat ausgebracht werden. Wie hat denn Greenpeace auf das Thema aufmerksam gemacht bzw. hingewiesen und wie waren die Reaktionen der Kunden?
Also es gab dazu Aktionen. Erstmal gab es vorher eine Recherche, was bieten die Gartencenter so an. Das ist natürlich alles verschlossen. Das Personal wird ja dazu auch geschult, um dann die Kunden ordnungsgemäß beraten zu können. Ist alles auch verschlossen. Man kommt da gar nicht so richtig ran als Kunde. Und danach wurden richtig Aktionen durchgeführt mit Infostand, mit Protestpostkarten, die dann von den Kunden unterschrieben worden sind, die man der Filialleitung abgegeben hat sozusagen, dass sie das weiterleiten an die Zentrale. Und unser Ziel war ja, dass die Baumärkte und die Gartencenter sozusagen ihr Sortiment verändern, dass diese ganzen Produkte, die sehr gefährlich für Bienen und für andere Insekten sein können oder sind, dass die auch eben komplett aus dem Sortiment entfernt werden, dass man sich nur auch noch auf ökologische oder ökologisch wirkende Produkte spezialisiert, dass man eben, es gibt ja auch andere Maßnahmen, die einfach viel, viel umweltschonender sind als so ein extremes Gift, was dann sozusagen so in die Nahrungsketten und in diesen ganzen Umweltkreislauf dann einwirkt.
Wie haben die Kunden darauf reagiert, auf diese Ansprache?
Also wir haben die Resonanz erhalten, dass viele Kunden vor Ort das sehr schätzen, dass dass diese Produkte eben nicht gefährlich sind für Bienen. Also die Kunden und die Konsumenten haben schon verstanden, dass die Biene oder auch generell die Insekten sehr wichtig sind für sämtliche Prozesse in unserer Umwelt und auch für uns als Menschen lebensnotwendig sind.
Dasselbe kann man ja vielleicht noch kurz zwei Sätze zu Glyphosat sagen. Das ist ja eins wohl der bekanntesten Pestizide.
Also im Prinzip ist ja die Wirkung, dass es für die Bauern, wenn sie das ausbringen, zu bestimmten Zeitpunkten, einerseits als Totalherbizid und hinterher dann noch als Entlaubungsmittel, wo dann natürlich die Ernte viel besser vollzogen werden kann. Also es geht halt einfach rascher. Es ist natürlich, wenn man es die ersten Jahre anwendet, offenbar sehr schlagfertig und sehr einfach für die Bauern. Aber das Problem ist, dass die Halbwertszeit sehr hoch ist und dass es auch ins Grundwasser gerät, dass es sich generell einlagert, dass es sich verbreitet in der Umwelt. Es akkumuliert überall. Wir nehmen es auch auf. Die sämtlichen Organismen nehmen es auf. Geht wieder über die Nahrungskette in sämtlicher bis zu uns sozusagen. Und letztendlich gibt es ja auch viele Studien, die belegen, dass in sämtlichen oder in vielen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel auch in der einen bekannten Studie, wo man an Produkten wie Bier das untersucht hat, wo man selbst Urin von Menschen nachweisen konnte, dass sich da auch Glyphosat finden lässt. Also es ist halt auch generell, das Glyphosat ist überall bei uns sozusagen zu finden.
Okay, nochmal ganz kurz, du hast es ja schon angedeutet, es gab auch eine Aktivitäten zur eine Elektronikkampagne Repair Café. Da kommen wir auch gleich zu einem anderen Thema noch, eine Kleidertauschparty. Was ist da geplant für 2017? Was habt ihr da vor?
Also die diese Repair Café sind ja jetzt erst seit 2016 ins Leben gerufen worden von Greenpeace. Das ist also eine ganz neue Kampagne. Es wurden dazu Schulungen durchgeführt. Und es gab auch die erste Aktion im November.
Repair Café, da sollen Smartphones oder überhaupt so mobile Telefone etc. ja, der Wiederverwertung zugeführt werden, repariert werden, oder?
Also im Prinzip geht es erstmal darum, dass man erstmal den Kunden auch aufzeigt, man kann das Smartphone reparieren, man muss es nicht sofort wieder gegen ein neues umtauschen, nur weil dann Akku oder ein Display kaputt ist. Das sind ja eigentlich so Dinge, die kann man ja sofort wieder einfach reparieren. Da gibt es auch Ersatzteile, beziehungsweise...
Also das heißt schön, nicht gleich ein neues zu kaufen, wenn mal...
Genau, es wäre schön, wenn noch viele Hersteller so einfache Ersatzteile sozusagen da zur Verfügung stellen würden. Im Prinzip die Nutzungsdauer von den Smartphones, die sinkt ja immer weiter, während immer mehr davon in den Müll geraten. Und dann geht es auch um Ressourcenschonung, weil es verbraucht so viel Edelmetalle und so viel Energie. Das ist auch das stört natürlich auch die Umwelt, um das zu beschaffen sozusagen. Und letztendlich zeigen wir damit auch, es lässt sich einfach reparieren. Wir können die Kunden oder die Leute können zu uns kommen in die Repair-Cafés und sozusagen wir von Greenpeace, wir reparieren dann die Smartphones vor Ort. Und natürlich für 2017 ist das auch wieder geplant. Also wir werden es noch weiter ausweiten. Es sind da auch viele Aktionen wieder geplant. Wir werden auch.
Also wir werden da in der Richtung auch was machen. Dasselbe ist mit einer Kleidertauschparty also geplant. Das werden wir durchführen. Die Information, wann, wie, wo, könnt ihr dann im Laufe des Jahres auf unserer Internetseite nachgucken. www.greenpeace-frankfurt.de, da haben wir auch immer Termine drin und Aktionen, die geplant sind, auch inhaltlich teilweise Beiträge. Generell könnt ihr auch Informationen zu den einzelnen Themen über greenpeace.de, also www.greenpeace.de, das ist dann deutschlandweit, oder greenpeace-frankfurt.de. nachlesen. Ja, Yvonne, herzlichen Dank zunächst mal bis hierher und viel Erfolg noch im nächsten Jahr.
Okay, vielen Dank.
So, das war jetzt die Aufzeichnung von dem Gespräch mit unserer Yvonne Puder, die für die Landwirtschaft Lebensmittel Chemie AG zuständig ist. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen für euch aus den anderen Arbeitsgruppen, die wir haben. Das ist einmal Atom, Kohle, Energie, Mobilität und am Schluss, ich hoffe es reicht noch, zum Wald. Auch selbst wenn man der Meinung ist, der Atomausstieg ist vollzogen und das Thema ist durch, das ist mitnichten so. Es gab auch in 2016 doch einige wichtigen, wegweisende Ereignisse, Entscheidungen. Zunächst gab es mal auch Anfang des Jahres diese verschiedenen Jahrestage. Im März war es der 5. Jahrestag von der Atomkatastrophe in Fukushima. April, 30. Jahrestag Tschernobyl, auch Nuklearkatastrophe. Dann wurde im Laufe des Jahres rund zweijähriger Arbeit der Bericht der sogenannten Standortauswahlgesetzkommission, Endlagersuchgesetzkommission, wie immer man das bezeichnen mag, veröffentlicht bzw. fertiggestellt. Und da geht es eben darum, um Kriterien festzulegen, was, unter welchen Bedingungen, wo, wie, wann ein Endlager, wobei der Begriff Endlager ja eigentlich schon wieder irreführend ist, es wird kein Endlager in dem Sinne geben, dass man das dann wegsperrt und dann ist das Thema aus den Augen, aus den Sinn. Das wird uns noch, nein, uns nicht, viele nach uns noch Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende beschäftigen, was mit diesem Atommüll passiert, den wir in all den Jahren, in den Jahrzehnten, in den zurückliegenden Jahrzehnten angehäuft haben. Dieser Bericht ist ja auch ziemlich umstritten gewesen. Also die Der einzige an dem Auswahlverfahren beteiligte Umweltverband hat den Bericht abgelehnt. Die Anti-Atom-Bewegung und die Verbände, Bürgerinitiativen aus der Anti-Atom-Bewegung lehnen diesen Bericht eben auch ab, weil da so viele Sachen noch ungeklärt sind. Wo wird wann gesucht? Wie hoch ist die Bürgerbeteiligung, die eigentlich mehr oder weniger gänzlich ausgeschlossen wurde? Also dieser Bericht ist, der wird sicher auch noch einiges an Diskussionen nach sich ziehen. Wegweisend war Ende des Jahres 2016, Anfang Dezember 2016, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zum Atomausstieg. Demnach ist eben dieser Atomausstieg verfassungsgemäß. Und die drei Energiekonzerne EWE, E.ON und Vattenfall hatten gegen diesen Ausstieg Verfassungsbeschwerde eingelegt, mit der Begründung, es wäre ein Eingriff ins Eigentumsrecht und in die Berufsfreiheit. Also wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat diesen Ausstieg als verfassungskonform betrachtet, eingestuft, und was dann eben noch zugestanden wurde, ist den verschiedenen Energiekonzernen in entsprechende Abfindungen für entstandene Subventionen. Das Problem war eigentlich eher, dass der erste Ausstieg rückgängig gemacht wurde und dann wieder rückgängig gemacht wurde. Daraus hat sich das eigentlich erst so richtig hochgeschaukelt. Eine weitere Entscheidung war Ende des Jahres, dass die sogenannte Brennelementesteuer ausläuft. Das war eine Steuer, die die AKW-Betreiber entrichten mussten beim Austausch ihrer Brennelemente. Die ihnen damals nach 2011, nach dem zweiten Atomausstieg zugestanden wurde, um so eine Art Ausgleich für die damalige Rücknahme des ersten Ausstiegs, der unter Rot-Grün erfolgte, eine Kompensation zu leisten. Und diese Steuer läuft 2016 aus. Das sind alles nicht unbedingt zwingend erfreuliche Meldungen. Dann gibt es noch ein paar Sachen zu Biblis, hier, das ja direkt vor unserer Nase liegt eigentlich. Im April 2016 wurde da ein weiteres Zwischenlager genehmigt, und zwar für größere Bausteile und andere verstrahlte Abfälle aus dem Abbau des AKWs. Dieser Abbau soll voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahr 2017 genehmigt werden. RWE stellt im Dezember 2016 nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Aussicht, dass die Klage gegen das Land Hessen und den Bund zurückgezogen wird wegen dem Moratorium, das damals nach Fukushima für 3 Monate erlassen wurde. Und RWE hatte ja das Land und den Bund auf Schadenersatz von 235 Millionen Euro verklagen. Dann stellen sie in Aussicht, das eventuell zurückzunehmen. Der Abbau ist nach Angaben von RWE, der Rückbau von Biblis Abbau ist im Plan, also die letzten abgebrannten Brennstäbe vom Block A wurden abtransportiert und in ein Zwischenlager in Kastoren auf dem Kraftwerksgelände eingelagert. Wobei auch hier wieder sich ein Thema auftut, ein Unendlichkeitsthema. Diese Zwischenlager sind genehmigt in Biblis bis 2046, und was passiert dann? Auch das ist noch ziemlich offen alles. Also ein Thema Atom, das uns auch 2017 bewegen wird. Und ganz aktuell in dem Zusammenhang ist eben, dass die ENBW, das ist der Energieversorger in Baden-Württemberg, die wollen da von Obrichheim auf dem Neckar, fünf Transporte soll es da wohl geben, Castor-Transporte mit diesem hochradioaktiven Müll, der zum AKW Neckar-Westheim ins Zwischenlager transportiert werden soll, und ist abzusehen, dass es da sicher massive Proteste vor Ort geben wird. Dann hat sich auch im Bereich Kohle einiges getan in 2016. Zum Beispiel wurde die Lausitzer Braunkohlesparte von Vattenfall, die haben das verkauft an ein tschechisches Unternehmen. Ich erspare euch jetzt, mein Tschechisch ist nicht so gut. Es reicht für die Abkürzung EPH, heißt das Unternehmen, oder beziehungsweise der Konzern, der vielseitig engagiert ist. Die Forderung bzw. der Vorschlag von Greenpeace ist in dem Zusammenhang, dass eben bis 2030 alle Braunkohlekraftwerke stillgelegt werden sollen oder vom Netz gehen im Sinne des Klimaschutzzieles, der im Paris-Abkommen vereinbart wurde. Und ja, eine weitere positive Nachricht kommt aus China. Die haben im Oktober 2016 eben den Stopp von 30 Kohlekraftwerken gestoppt. Und das kann man durchaus als Erfolg im Sinne des Klimaschutzes ansehen und auch als Erfolg für die Anti-Kohle-Arbeit von des chinesischen Greenpeace-Büros. Ja, im 2017 wird es natürlich auch bei der Kohle und auch bei den anderen Themen auch ziemlich stark bei uns in Deutschland den Fokus rücken, die Bundestagswahl, die im September stattfinden soll. Und Greenpeace fordert eben für 2017, eben auch für diese Koalitionsverhandlungen, dass der Ausstieg aus der Braunkohle, aus der Kohle bis spätestens 2030 erfolgen soll, wenn diese Einhaltung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen eingehalten werden soll. Wenn wir das erreichen wollen, müssen eben die von den weltweit bekannten Kohlevorräten 90% im Boden bleiben. Ansonsten ist dieses 1,5 Grad, diese 1,5 Grad Grenze kaum zu halten oder wahrscheinlich eher auch nicht zu halten. Und was wir eben auch fordern, ist, dass der Kohleausstiegsplan ein Thema bei den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl werden soll. Es gibt Kampagnen in NRW zu einer sogenannten Divestment-Kampagne bei RWE, dass eben Kommunen, Städte aus RWE aussteigen. Da gibt es erste Erfolge. Münster und Berlin sind komplett ausgestiegen, also haben komplett deinvestiert. In Stuttgart ist es fast komplett. Die investieren jetzt nur noch in Gas bei RWE. Und es gibt dann auch verschiedene Landkreise, die eben vorhaben, ihre RWE-Aktien zu verkaufen. Kommunen und Städte sind im Besitz von immerhin 25% der RWE-Aktien, aber die haben da schon einen ganz guten Einfluss auf diese Geschichte. Klimagipfel gab es im auslaufenden 2016. Erfreulich ist, dass eben das eine ziemlich gute Dynamik bekommen hat, trotz oder wegen der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, wo man noch genau nicht weiß, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall haben die G20-Staaten alle komplett diesen Paris-Vertrag unterzeichnet. Rund 50 Staaten haben angekündigt, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts ihre Energieversorgung so schnell wie möglich oder spätestens zu Mitte des Jahrhunderts auf erneuerbare Energien umstellen. Weiteres Thema war bei uns eine Mobilitätskampagne, die wir dieses Jahr gestartet haben, wo wir an Rossmarkt hier eine Aktion hatten. Zwischen Salzhaus und der Katharinenpforte war die Straße gesperrt und wir haben mal gezeigt, was man mit diesen freien Flächen machen kann, wenn sie nicht dem Autoverkehr zugeschustert sind. Das wird ein Thema bleiben in 2017 und ganz weit drüber hinaus, ganz sicherlich, denn wir müssen unsere Mobilität umstellen, weniger Autoverkehr, mehr Räume für Fußgänger, Radfahrer, einen entsprechend finanzierten, vielleicht auch sogar kostenlosen ÖPNV in Städten. Dazu werden wir weiter arbeiten und dazu werden wir auch in nächster Zeit mal wieder eine Radiosendung haben. Dann habe ich noch zwei Hinweise, Informationen aus unserer Wald-AG. Da hat der Johannes Reinhardt, der musste leider absagen für heute, mir das noch ein bisschen was zukommen lassen. Das wird jetzt noch ein bisschen knapp, aber ich versuche es mal kurz auf die bundesweite regionale Ebene runterzubrechen, weil auch wir haben einen Wald, der schützenswert ist. So soll der öffentliche Wald in Deutschland, also der im Besitz der öffentlichen Hand ist, 5% unter Naturschutz gestellt werden. Bisher sind es 1,9%. Die Bundesregierung hat 5% versprochen. Da gibt es also auch noch einiges zu tun. Im Spessart waren wir aktiv mit Buchenwaldvermessungen etc. Wie sich das entwickelt, ist noch offen. Im Moment gibt es wohl keine größeren Einschläge. Die Bayerische Landesregierung hält sich da zurück und die planen noch mal die Ausweitung von einem neuen Nationalpark. Das könnte der Spessart werden. Entscheidung soll da allerdings erst 2018 nach der Landtagswahl in Bayern fallen. Und wir haben ja hier direkt vor unserer Nase den größten in kommunalen Besitz befindlichen Stadtwald, unser Stadtwald. Der ist seit 2014 FSC, das ist so ein Gütesiegel für Forstwirtschaft, FSC zertifiziert und diese Zertifizierung wird jährlich ohne Ankündigung überprüft, ob die Regeln eingehalten werden. Das war jetzt so die Themen, die wir in den verschiedenen AGs bearbeitet werden. Leicht abzusehen, was da noch alles auf uns zukommt. Das sind alles, nein, keine Ewigkeitsthemen, aber langwierige Themen. Und zu guter Schluss habe ich noch ein paar direkt bevorstehende Informationen mit Daten. Auf die Demonstration in Berlin hat die Anita ja vorher schon hingewiesen, jetzt am kommenden Wochenende, Samstag 21. Wir haben eine SAT, Es gibt am 30. Januar, das ist ein Montag, die 200. Montagsdemo von den Flughafen, Anti-Flughafen, BIs am Flughafen, Beginn 18 Uhr. Wäre schön, wenn da möglichst viele hinkommen, weil es eine Jubiläumsveranstaltung ist. Wir werden am 1.4. das, was die Yvonne vorher mal kurz andeutet hat, die Kleidertauschparty durchführen, und zwar im Südbahnhof. Da seid ihr herzlich willkommen. Genaue Uhrzeiten findet ihr auf der Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Und zum Schluss noch der Hinweis auf unseren Schnupperabend, wenn ihr uns mal bei besuchen wollt, bei uns beteiligen wollt. Kommen also am Montag, 6.2., immer am ersten Montag des Monats, 18 Uhr, Baumweg 10, im Hinterhaus die Treppe hoch.